SRF 2 Kultur. Kontext. Mit Monika Scherrer.
Ein T-Shirt, das den Herzschlag misst, ein Vorhang, der leuchtet, oder Stoffe, die auch eine Heizung sind. Technische Textilien sind im Vormarsch und ganz vorne mit dabei die Textilindustrie der Ostschweiz. Wie hat es diese Region geschafft, ihre berühmten St. Galler-Stickereien ins Hightech-Zeitalter hinüberzuretten? Und was genau können schlaue Stoffe? Eine Sendung von Hanna Wick und Monika Scherrer.
Der Stoff fühlt sich sehr so strukturiert an, kompakt, fast so wie ein, auch so etwas so Fließhaftes und sehr so hart, fast wie so ein irgendwie so Dämmmaterial, so, welches man so zum Isolieren braucht.
So beschreibt eine Textildesignerin im Blindtest einen Hightech-Stoff. Wo er zum Einsatz kommt und was Stickmaschinen heute so alles Unmögliche möglich machen, davon erzählen wir in dieser Sendung, also von innovativen Stoffen, die unsere Zukunft prägen. Und der Markt für technische Textilien, der wächst, und das sind wiederum gute Aussichten auch für die Textilbranche in der Schweiz. Eine ganz wichtige Region mit jahrzehntelanger Tradition im Sticken ist die Region um den Bodensee. Vor 100, 150 Jahren war die Textilindustrie der allerwichtigste Arbeitgeber in der Ostschweiz. Dann, nach dem Ersten Weltkrieg, die größte Krise, und heute nun paart sich Tradition mit Innovation und die Stickerei steht wieder hoch im Kurs. Mit welchen innovativen Produkten? Darüber sprechen wir auch mit meinem Gast hier im Studio, mit Michaela Reichel. Sie ist Direktorin des Textilmuseums St. Gallen. Herzlich willkommen.
Danke.
Frau Reichel, die Region Bodensee ist stark geprägt von dieser Textilindustrie. Warum eigentlich ausgerechnet diese Region?
Die Region hat eigentlich aus einem Nachteil einen Vorteil gemacht. Sie liegt relativ hoch, sie ist eher feucht-kalt, ein raues Klima, das heißt nicht geeignet für Landwirtschaft, aber ideal für den Flachsanbau. Flachs ist der Rohstoff für Leinen. Und was dann noch dazugekommen ist, das Wasser dort ist relativ moorig. Das heißt, es ist ideal für die Leinenbleiche. Und dadurch haben die begonnen, im Mittelalter Leinen zu produzieren, wie der gesamte Bodenseeraum überhaupt.
Also von den Leinen, das ging dann aber zu der Baumwolle, die war dann auch irgendwann mal wichtig. Und jetzt eben dann die Stickerei. Und die Stickerei, die hat ja sowas wie diese Gegend jetzt wirklich auch geprägt, die berühmten St. Galler Stickereien. Wieso blieb diese Stickerei da so wichtig?
Die haben einfach auf eben die lange Tradition zurückgegriffen. Im Mittelalter das Leinen, das war bis zum 17. Jahrhundert extrem wichtig. Die haben wirklich also ihren Reichtum damit begründet. Die Gegend ist dadurch reich geworden. Und es war aber immer so, dass England im Textil den Ton angegeben hat. Das heißt, wenn es in England eine Innovation gegeben hat, hat jeder, der konkurrenzfähig bleiben wollte, mitziehen müssen. Wie die Engländer Mitte des, oder sagen wir mal Anfang des 17. Jahrhunderts auf Baumwolle umgestiegen ist, die billiger ist, leichter ist, gut zu verarbeiten ist, mussten die Ostschweizer mitziehen. Das war einfach die Entscheidung, weitermachen oder aufhören. Weitermachen geht nur mit Baumwolle. Dann sind die Engländer mit ihrer Baumwolle so billig geworden, dass die Ostschweizer mit der Rohbaumwolle nicht mehr mithalten können. Das hat zum Sticken geführt, dass es mit der Hand bestickt wurde. Und dann, wie die Maschinenstickerei aufgekommen ist, also überhaupt das industrielle Zeitalter, ist man auf die Maschinenstickerei gekommen und die hat sich dann einfach gehalten.
Das war aber auch ein Modetrend in dem Sinne eigentlich.
Ja, da ist aber die Mode natürlich der Technik gefolgt.
Ja. Nun, Stickereien sind ja heute immer noch gefragt, eben gerade auch in der Haute Couture, bei Prêt-à-Porter, in der Lingerie. Michaela Reichel, ich denke, Lingerie, das kennen wir, das ist zarte Unterwäsche, aber vielleicht für jetzt nicht so Modekenner, was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Haute Couture und Prêt-à-Porter?
Haute Couture ist immer maßgefertigt und natürlich meistens mit einem großen Designernamen verbunden. Das heißt, da kriegen Sie ein Kleid auf sich zugeschnitten, manchmal auch sogar in limitierter Auflage praktisch. Während Prêt-à-Porter, das sind auch große Designernamen, aber die werden schon fix und fertig in Standardgrößen geliefert. Also die kann man von der Stange wegkaufen.
Also das eine auf dem Laufsteg, das andere in den Geschäften,
genau,
drin eigentlich. Ja. Ja, und eine Firma aus der Ostschweiz, die solche Stickereien produziert für Modehäuser wie Dior oder Prada, also für die eben Laufstege dieser Welt, daneben aber auch Weltneuheiten kreiert im Bereich technische Textilien. Eine solche Firma schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Es ist die Firma Forster Rona mit Sitz in St. Gallen und Ausstrahlung in die ganze Welt.
Musik. scheint die Sonne so schön.
1969. Paola Del Medico ersingt sich den 5. Platz für die Schweiz am Eurovision Song Contest. Ihr Kleid? Ein Traum aus weißen Spitzen mit orangen Polkatupfen. Ein Stoff von Forster Willi, heute Forster Rona. 40 Jahre später, US-Präsident Barack Obama wird vereidigt.
Congratulations, Mr. President.
Neben ihm trägt seine Frau Michelle Obama ein gelbes, wollenes Kleid aus sogenannter Guipure, Etzstickerei, eine uralte Technik hergestellt, ebenfalls im Hause Forster Rona. Und auch Amal, die Frau von Hollywood-Star George Clooney, wählt Spitzen aus St. Gallen für ihren schönsten Tag im Leben, ihre Hochzeit in Venedig. Doch dass die High Society sich mit St. Galler Stickereien schmückt, das erfahren die Macher meist erst aus den Medien.
Bei Michelle Obama war es so, wir wussten es nicht. Wir kannten natürlich die Stickerei, aber ich habe es im Fernsehen gesehen und ich habe damals meinem Freund gesagt, ich bin mir sicher, das ist für uns. Und tatsächlich war es dann so. Für uns ist das ein Highlight.
Das sagt Caroline Forster. Die 36-Jährige leitet zusammen mit ihrem Bruder Emanuel in vierter Generation das Textilunternehmen Forster Rona, das Stickereien produziert für Haute Couture, Prêt-à-porter und Lingerie.
Also es ist so, dass wir mindestens einmal wöchentlich mit unserer Mutter, also wir, das sind meine zwei Brüder und meine Schwester und ich, in die Fabrik konnten. Das habe ich sehr schön in Erinnerung, diese Maschinen, das Rattern der Maschinen und einfach diese vielen Materialien, diese vielen Farben, das hat mich immer total fasziniert.
Diese Faszination erlebe ich auch bei meinem Rundgang durch die Fabrik zusammen mit Jan Zimmermann. Der Berliner, der an der ETH Zürich interdisziplinäre Naturwissenschaften studierte und an der Uni Zürich in Materialwissenschaft promovierte, erklärt mir anschaulich, was die Stickerei alles kann.
Was man hier also sehr schön sieht, ist eigentlich die Stärke der Stickerei. Bei der Stickerei geht es eigentlich immer darum, ein Muster, ein Motiv auf einen Stoff zu sticken und das nicht nur einmal, sondern mehrere hundert Mal eigentlich parallel. Das Muster kann ein einzelnes Muster sein, wie hier auf dieser Seite, was dann auch wirklich als einzelnes Muster auf ein Kleidungsstück appliziert wird, aufgenäht wird, auf laminiert oder ähnliches. Oder es kann dann eigentlich ein durchgängiges Muster werden, wo ein Muster in das andere überläuft, wo man dann am Ende eigentlich einen Meterstoff hat, aus dem man dann ein Schnittteil für ein Kleid oder ähnliches ausschneidet. Aber es sind immer eigentlich sich wiederholende Muster.
Gestickt wird in der Ostschweiz seit dem 18. Jahrhundert. Zuerst von Hand, also von Frauenhand. Um die 50.000 Frauen führten Handstickarbeiten aus für die St. Galler Handelshäuser, bis 1850 die Handstickmaschine aufkam. Die Arbeit verlagerte sich zunehmend in die Fabriken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Stickerei der stärkste Exportzweig der Schweiz. Zu jener Zeit, 1904, gründete Konrad Forster Willi, der Urgroßvater von Caroline Forster, seine Stickerei. Und wie alle Fabrikanten jener Zeit erlebte er gute und schlechte Zeiten. Die Konkurrenz im Vorarlberg und im Schwarzwald drückte auf den Preis, Gewerkschaften entstanden, die Arbeiter protestierten gegen sinkende Stickpreise, die Wirtschaftskrise von 1929 setzte der Branche zu. Aber vor allem war und ist die Modewelt äußerst launisch. Spitzen aus St. Gallen waren mal mehr, mal weniger gefragt. Die Produkte aus dem Hause Forster Willi mussten sich jeweils dem Markt anpassen. Stickereien für Bettwäsche ab den 50er Jahren, dann in den 70ern für Prêt-à-porter und ab 1988 nach der Fusion mit der Stickereidynastie Jakob Rona vor allem die Produktion von zarten Spitzen für Unterwäsche. Sich verändern, sich dem Markt anpassen, das muss Caroline Forster auch heute.
Wir sind uns das gewohnt. Das kommt davon, dass es eben sehr viele modische Zyklen hat. Also wir müssen flexibel sein. Wir bringen jedes halbes Jahr oder sogar mehr immer wieder etwas Neues. Entsprechend sind wir es uns gewohnt, immer wieder etwas Neues zu schaffen. Und das beschränkt sich nicht nur auf Kollektionen, nicht nur auf Produkte, sondern eben auch auf die ganzen Prozesse, auch auf die Globalisierung zum Beispiel und auch auf Firmengrößen. Also wichtig für uns war immer, dass wir schnell auf externe Veränderungen reagieren.
Das hieß für Carolins Vater Uli Forster anfangs 90er Jahre Auslagern von Arbeit ins Ausland. Seit 1992 produziert die Forster-Gruppe einen Großteil ihrer Spitzen für die Lingerie in Rumänien. Seit 1994 betreibt sie eine Produktionsstätte mit 290 Mitarbeitenden in China, hauptsächlich für den asiatischen Markt. Für Caroline Forster eine Überlebensstrategie.
Das ist eine Notwendigkeit. Da muss man nicht mit hadern. Ich denke, das ist im Interesse des Ganzen, dass wir da teilweise ausgelagert haben. Wir produzieren ja immer noch relativ viel in der Schweiz. Alles, was eben sehr high-end ist, also Stickereien für Haute Couture beispielsweise, teilweise Prêt-à-porter und die technischen Textilien. Das ist halt einfach ein Wandel, den man akzeptieren muss. Wir hätten nicht überlebt, also das muss man ganz klar sagen. Diese Firma gäbe es nicht mehr, wenn wir nicht ausgelagert hätten. Oder in einer ganz, ganz anderen Form. Also sicher nicht so, wie wir heute erfolgreich bestehen.
Und ein neues Standbein sind die technischen Textilien. Die Firma stellt sie, wie Caroline Forster sagte, in St. Gallen her. Vor 7 Jahren schuf Vater Uli Forster eine Abteilung für Forschung und Entwicklung und engagierte Jan Zimmermann, den Naturwissenschaftler. 5 Jahre später konnten die zwei Tüftler eine Weltneuheit präsentieren. Lichttextilien, also Stoffe, auf die leitfähige Garne gestickt werden für den Anschluss von LED-Lämpchen. Und das Ganze waschbar.
Und Sie sehen jetzt hier eigentlich gerade eine aktuelle Produktion von einer technischen Stickerei. Auch hier geht es wieder darum, ein bestimmtes Muster zu erzeugen. Nur hat diesmal das Muster eine technische Funktion, gegebenenfalls noch gekoppelt mit einer ästhetischen Funktion. Also wir verbinden auch die Ästhetik und die Funktion miteinander für einige Produktgruppen. Wenn wir zum Beispiel die Lichttextilien produzieren, wo wir LEDs in Stoffe integrieren, hat das vielfach natürlich eine ästhetische Komponente und dann muss natürlich sowohl der Stoff gut aussehen als auch das Licht.
Was ist das ganz genau hier, was wir da sehen?
Da darf ich leider nicht öffentlich drüber reden.
Ein Geheimnis.
Aber es geht hier in diesem Fall um Lichttextilien, also ein Stoff, auf den dann hinterher in einem zweiten Prozessschritt noch LEDs appliziert werden. Und wenn man den an eine Batterie anschließt, dann leuchtet der Stoff.
Eine leuchtende Zukunft. Dank technischen Textilien spielt die Schweiz wieder vorne mit in einem Markt, der jährlich um 5% wächst und heute weltweit 150 Milliarden Dollar Umsatz macht, wie der Schweizer Textilverband vorrechnet. Jan Zimmermann von Forster Rona bekommt glänzende Augen, wenn er an die zahlreichen Weiterentwicklungen von technischen Textilien denkt.
Wir denken da an verschiedene Sensorfunktionen. Also wenn man die LED ersetzt, beispielsweise durch einen Temperatursensor, durch einen Feuchtigkeitssensor, durch einen Drucksensor, wären wir dann in der Lage, ein textiles Sensornetzwerk herzustellen, was dann entweder als Textil genutzt werden kann. Das wäre eine Sache, um banale Beispiele zu nehmen. Also der Vorhang würde nicht nur leuchten, sondern er würde gleichzeitig noch die Temperatur im Raum, die Luftfeuchtigkeit im Raum messen, wäre auch noch ein Bewegungssensor, wäre ein Lichtsensor, also würde auch feststellen, wie hell ist es draußen, wie hell ist es drinnen, vielleicht dann das Lichtbild, was da drauf ist, dementsprechend anpassen. Das sind so relativ banale Geschichten, aber es hat natürlich dann seriöse Anwendungen dann im Medizinaltechnikbereich. Wenn Sie sich vorstellen, Sie könnten eine Matratze überwachen, Temperatur, Feuchtigkeit, Sie könnten den Druck überwachen im Spital beispielsweise. Da hätten Sie natürlich viel mehr Informationen über den Patienten und wie es dem Patienten geht und Sie könnten das automatisch monitoren, ohne dass ein Pflegepersonal hingehen muss und gucken muss, liegt der Patient bequem, ist ihm zu warm, ist ihm zu kalt oder ähnliches.
Unbegrenzt scheinen die Möglichkeiten für technische Textilien und viele Firmen investieren in dieses lukrative Geschäft. Doch egal wie groß und wie mächtig die Konkurrenten, für Caroline Forster steht fest, wer die Nase vorne hat, wenn Textilien und Technologie miteinander verknüpft werden. Es sind die Textilspezialisten.
Was lustig ist, unsere Konkurrenz, und das sind ja die ganz Großen teilweise, also Philips, Google etc., die haben da Abteilungen, die meisten beginnen mit der Elektronik und sind da sehr weit. Sie scheitern aber allesamt am Textilen. Und da ist man sich oft nicht bewusst, dass eben Textil hat eine 100-jährige, 1000-jährige Geschichte hinter sich. Und ich meine, dass man ein T-Shirt einfach so waschen kann und im Licht aussetzen kann etc. Also waschen Sie mal ein iPhone, das kommt nicht gut. Also das wird, glaube ich, von sehr vielen einfach komplett unterschätzt, diese ganze Textiltechnologie. Dass das Textile oft als selbstverständlich bis minderwertig angeschaut wird, aber da, das ist definitiv ein Irrglaube. Und ja, da wird es jetzt spannend, was in den nächsten Jahren passiert, ob diese Problematiken gelöst wird, auch von anderen. Aber ich denke, wir sind da schon nahe dran, also weil wir es von Textilen angehen, bewusst.
Caroline Forster, sie leitet mit ihrem Bruder in vierter Generation die Stickerei Forsterone in St. Gallen. Und mit welcher Innovationskraft sich die Ostschweizer Textilindustrie immer wieder neu erfindet, wie sie ihre Tradition, ihre lange Erfahrung nutzt, darüber sprechen wir in dieser Kontextstunde auch mit der Direktorin des Textilmuseums St. Gallen, Michaela Reichel. Frau Reichel, ich habe so das Gefühl, diese Ostschweizer, wenn man das so anhört und auch was Sie vorhin erzählt haben, die waren immer sehr eben flexibel und auch sehr erfinderisch.
Ja, das ist offensichtlich Teil, fixer Bestandteil der Textilindustrie, der Textilproduktion. Die haben einfach im Laufe ihrer Geschichte sich so oft äußeren Umständen anpassen müssen, um zu überleben, dass das bis jetzt kommt. Also ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, wo wieder ein ganz massiver Umbruch stattfindet. Das gab es 4-5 Mal in der Geschichte, eben wie ich sagte, von Leinen auf Baumwolle, von Baumwolle auf die Stickerei, dann die Mechanisierung. Und ich glaube, jetzt ist gerade wieder eine Phase seit 20 Jahren ungefähr, wo das eine ganz neue Richtung nimmt, wo man noch kaum sagen kann, wie es weitergehen wird.
Und eben diese technischen Textilien da reingehören. Wir werden noch ganz ausführlich über diese technischen Textilien reden, wo sie im Einsatz sind, was es braucht. Sprechen wir doch zuerst mal ein bisschen noch über die Vergangenheit. Also wo das Ganze basiert eigentlich auf diesem Boden, auf diesem Erfolg dieser Stickerei. Wenn man diese Arbeitssituation damals anschaut, die war ja nicht nur schön, sage ich mal. Es gab zwar Arbeit, aber das war ein hartes Geschäft damals im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20.
Ja, das war also typisch die Zeit der Industrialisierung, wo es im Prinzip in der Schweiz fast so zugegangen ist wie jetzt in China, muss man ganz direkt sagen, oder Indien. Das war eine Zweiklassengesellschaft. Also die Textilproduktion war immer hocharbeitsteilig. Das heißt, vom Mittelalter an waren ganz unterschiedliche Leute am Produktionsprozess beteiligt. In der Stickereizeit, in der industriellen Zeit natürlich erst ganz besonders. Und an der Spitze saßen die sogenannten Verleger. Das waren also die Handelshäuser, die Handelsleute, die Arbeit an die anderen Beteiligten vergeben haben. Und die Sticker zum Beispiel oder die Spinner sind in höchster Abhängigkeit zu denen gestanden. Die haben ihnen das Rohmaterial finanziert, die haben ihnen die Maschinen vorfinanziert, die mussten das aber abzahlen. Die waren am Ende der Futterkette, weil zum Beispiel ein verregneter Sommer und nicht der Handelsherr ist auf den Stickereien sitzen geblieben, sondern der Sticker. Das war also wirklich eine Zweiklassengesellschaft, um das kommt man nicht herum, das klar zu sagen. Aber es haben auch die Anführungszeichen einfachen Menschen, die Sticker, offensichtlich davon profitiert. Das Leben als Sticker war offenbar besser als das Leben als Appenzeller Bauer. Sonst hätten es die Leute nicht gemacht. Mhm. Also man soll keine Sozialromantik kreieren und zwar in keine Richtung. Also weder die hochgelobten Händler noch die zum Opfer gemachten Sticker. Es haben beide profitiert, aber halt auf sehr unterschiedlichem Niveau. Die einen haben sich die großen Villen gebaut, die anderen konnten sich gerade ein bisschen ein besseres Leben leisten.
Und das kann man ja auch wunderbar nachlesen. Es gibt zwei Bücher, die ich zur Vorbereitung gelesen habe. Das ist Die Sticker von Elisabeth Gerter, ein fiktiv, aber sehr realistischer Roman von 1938. Und ein Buch, das letztes Jahr erschienen ist, Sticken und Beten von Jolanda Spirig über die Textildynastie Jakob Rohner, die eben auch anschaulich beschreibt, diese zwei Welten, diese Zweiklassengesellschaft, die Sie da erwähnt haben, dass diese Zeit, eben Villen auf der einen Seite, die Arbeiter, Viertel auf der anderen Seite, die Fabriken, das ist ja etwas, das heute immer noch extrem sichtbar ist in der Ostschweiz, wenn man durch die Dörfer, durch die Städte geht.
Ja, also die Landschaft der Ostschweiz ist extrem davon geprägt. Also nimmt man die Städte wie St. Gallen oder Degersheim, da sieht man eben die einerseits die Fabriken, die ganz typisch sind mit diesem Mittelgiebel, oder auch die Jugendstilarchitektur und die Historismusarchitektur der Fabrikantenvilla, die Sticker- und Weberhäuser, die dann am Land verstreut sind, aber auch die ganzen Industriebauten, wie zum Beispiel die Elektrizität ist ja ganz massiv forciert worden durch die Stickereibetriebe, weil die eben den Strom gebraucht. Das heißt, diese ganzen Kleinkraftwerke, die in der Gegend herumstehen, sind eigentlich ein Kind der Stickereiproduktion. Mhm. Ohne dem hätte sich das nicht so rasch entwickelt, genauso wie das Eisenbahnnetz. Dass die Eisenbahn relativ früh in der Ostschweiz praktisch angekommen ist, hängt einfach damit zusammen, dass die Textilproduzenten wie die Teufel dahinter waren, dass das Land erschlossen wird. Die haben das gebraucht einfach für den Transport.
Also eine ganze Gegend eben im Textilfieber sozusagen bis heute. Caroline Forster hat es vorhin im Beitrag gesagt, sich neu erfinden, das gehört in dieser Branche dazu. Sie haben das auch erwähnt, Flexibilität ist ganz wichtig, Anpassung an neue Märkte und so weiter. Jetzt gibt es ja Firmen wie eben Forster-Rohner, die überlebt haben. Es gibt Firmen, die zugrunde gingen. Was waren die Gründe, glauben Sie, dass eben die einen das geschafft haben und die anderen halt dann verschwunden sind? War es nur die Konkurrenz oder was, glauben Sie, was war bei den einen wichtiger?
Also ich denke schon, dass es wahrscheinlich auch mit den Persönlichkeiten zu tun hatte, die in kritischen Zeiten an der Spitze der Firmen gestanden sind, also wie sehr sie natürlich auch das Vermögen hatten, zum Beispiel eine Firma über 10 schlechte Jahre zu bringen. Dazu braucht man eine Menge Kapital. Dann würde ich auch sagen, hängt es damit zusammen, eben wie bereit man war, auf neue Trends aufzuspringen. Das waren dann oft gar nicht so wahnsinnig große Sachen. Aber wenn man schaut, also die Archive, Quellen zum Beispiel über von Patentanträgen, die die Sticker gemacht haben. Also jeder Sticker hat für sich immer wieder diese Maschinen adaptiert, hat ein Patent eingereicht. Stickereibetriebe sind normalerweise archivalisch extrem schwer zu fassen. Die Archive sind verschwunden, sind vernichtet worden. Was aber bleibt, sind diese unzähligen Patente, die eingereicht wurden. Also der eine stickt Metallfäden, der andere stickt Federn auf. Oder wenn Sie an das Patent der Firma Schlepfer denken, maschinell Bailletten zu sticken. Da hatte in den 60ern einfach die Firma Schlepfer das Patent drauf genommen. Also ich denke, dass solche Sachen extrem wichtig waren, ob eine Firma überlebt hat. Aber es waren oft ganz einfache Dinge. Zum Beispiel weiß ich von einem Fabrikanten, der mir das erzählt hat, der hat in den 60er Jahren Stickereibänder nach Italien geliefert, und zwar für Nähgeschäfte, für Handarbeitsgeschäfte. Die mussten genau 3 Meter lang sein. Und einfach, um rascher arbeiten zu können, hat er einfach alle 3 Meter an bunten Faden eingestickt. Das heißt, es musste beim Schneiden nicht mehr gemessen werden, sondern die das geschnitten hat, einfach beim bunten Faden abgeschnitten. Das waren exakt 3 Meter.
Eine simple Idee.
Ja, total simpel, eine Kleinigkeit. Aber ihm hat es einfach die paar Rappen pro Meter gedrückt, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ja.
Eine Firma, die ja auch überlebt hat, die auch zu diesen Traditionsunternehmen gehört, die eben immer noch in der Ostschweiz angesiedelt sind, die waren im Bereich Kammgarnspinnerei, also ein bisschen was anderes, 1868 entstanden in Sevelen. Die haben sich auf Nischenprodukte heute spezialisiert. Ganz klar, also Nischenprodukte in Bezug auf neue Technologien, technische Stoffe, die ganz eigene Eigenschaften haben. Ist das auch eben diese Strategie gewesen für die Schweizer Firmen, sich auf Nischenprodukte auch heute noch zu konzentrieren, auf dem kleinen Markt?
Also ich glaube, gerade heute ist es der einzige Weg, weil für Massenproduktion ist die Schweiz viel zu hochpreisig als Produktionsland, hat Frau Forster ja auch erwähnt. Da ist die Konkurrenz aus Asien einfach so stark. Das heißt, man muss sich auf hochqualitative Nischenprodukte, die man eben nicht so leicht einfach in Auftrag produzieren lassen kann, konzentrieren.
Jetzt ist ja da auch die Zusammenarbeit mit der EMPA ganz wichtig, die ja angesiedelt ist, auch in der Ostschweiz, oder eben auch Start-ups, die junge Firmen mit crazy Ideen, sage ich jetzt mal. Wie verknüpfen sich da diese Traditionsfirmen mit diesen Zuliefern, mit diesen Ideen, Thinktanks vielleicht auch, wenn man die EMPA als Thinktank anschauen will?
Also ich denke, dass die Vernetzung extrem wichtig ist. Also Forster-Rohner oder Bischof oder Union, die arbeiten mit der EMPA einfach zusammen. Die EMPA bringt das technische Know-how. Diese Textilien sind extrem komplex, wahnsinnig kompliziert. Also ich gebe selbst zu, wenn sich da die Experten unterhalten, klinke ich mich nach Satz 2 aus. Ich verstehe nicht mehr, worüber sie sprechen. Ja, da spielen so viele Felder hinein von der Medizin, von der Technik, Naturwissenschaften und die Textiltechniken. Das geht nur über dieses Vernetzen. Und ich glaube, das sichert Ihnen das Überleben und auch, dass in einer Region sehr viel davon zu finden ist. Eben die EMPA, die ein Forschungszentrum ist, umgeben von Firmen, die das technische Know-how haben, was Textilproduktion betrifft.
Über diese eben neuen Technologien, Michael Reichel vom Textilmuseum in St. Gallen, reden wir gleich weiter. Wir schauen uns jetzt mal diese Firma Schöller etwas genauer an. Die sind in Sevelen im St. Galler Rheintal, sind ein Unternehmen, das Stoffe produziert, vor allem für Sport- und Arbeitsbekleidung. Und zwar Stoffe, die eben ganz spezielle Eigenschaften haben. Meine Kollegin Julia Vögelin ist zusammen mit Karin Maurer vom Zürcher Modelabel Beige nach Sevelen gereist für einen Blindtest. Das heißt, die Textildesignerin befühlt mit geschlossenen Augen drei solche Hightech-Stoffe und beschreibt, was sie spürt. Und Hans Kohn, Leiter des operativen Geschäfts bei Schöller, verrät uns dann, was genau in diesen Stoffen steckt und wofür sie gemacht wurden. Hier im Blindtest Stoff Nummer 1.
Der Stoff fühlt sich sehr so strukturiert an, kompakt, fast so wie ein, auch so etwas so Fließhaftes und sehr so hart, fast wie so ein irgendwie so Dämmmaterial, so, welches man so zum Isolieren braucht.
Es handelt sich dabei um ein Gewebe mit einem hohen Kevlar-Anteil. Kevlar steht ja für extreme Reißfestigkeit und Scheuerfestigkeit. Das wird verwendet, um Kleidungsstücke sehr robust zu machen, vor allem in Bereichen, wo sie sehr belastet sind. Das kann im Kniebereich sein oder bei Schiebekleidung im Stiefelbereich. Also es ist tatsächlich ein sehr robustes und sehr reißfestes Gewebe.
Eine Seite ist ein bisschen so auch wie beschichtet, aber so, ja genau, also so beschichtet und eher rauer. Und die andere Seite ist sehr fein, so fast so samtig im Griff, stützend. Es hat so etwas Steifes an sich.
Das ist ein Stoff, den es schon eine ganze Weile gibt, der sich sehr gut etabliert hat und der im Prinzip auch, bei dem die Firma Schöller auch Pionier war in der Umsetzung von solchen Kevlar-Geweben. Denn Kevlar war lange Zeit eine Faser, die man nicht sehr fein verarbeiten konnte. Und erst durch diese feine, dünne Verarbeitung wurde es dann auch für den Sportbekleidungsbereich interessant.
Er hat sehr, sehr etwas Robustes, irgendwie so. Ist jetzt nicht so etwas, das man direkt auf der Haut haben möchte, aber so.
Es ist dann eben doch so, dass man die Funktionen, die man hineinträgt, dann eben doch teilweise wirklich erspüren kann. Sie sind ja auch so gewählt, dass man sich, man sagt ja auch, wohlfühlt in der jeweiligen Funktion. Und das ist im einen Fall eine sehr hohe, elastische, leichte Qualität. Im anderen Fall würde man sich vielleicht mit einem Motorradanzug, der sehr leicht und dünn ist, würde man sich nicht wohlfühlen. Der muss dann eben auch etwas schwerer, etwas fester, etwas dicker sein, damit man das Wohlgefühl oder das Sicherheitsgefühl dann hat.
Ah, der fühlt sich ganz so, fast so wie ein Satinstoff. Die eine Seite ganz glatt und so. Ja, genau, wie so eine Satinbindung und unten eher aufgerauter ein bisschen, aber immer noch ganz sehr angenehm zum Tragen.
Dieser Stoff leuchtet nachts, wenn er angestrahlt wird, also er ist hoch stark leuchtend, wenn er ins Scheinwerferlicht kommt, also diese typischen Reflektoren, die Sicherheitsmerkmale von solcher Bekleidung. Und dabei ist es sehr dehnbar, sehr leicht, sehr angenehm zu tragen. Es ist einfach, dass man diese wichtige Sicherheitsfunktion auch in sehr weiche Bekleidung übertragen kann. Von dem her ist es schon richtig gefühlt. Die Reflexion kann man natürlich nicht erfüllen, die kann man nur sehen. Aber die Anwendung ist schon tatsächlich Bekleidung und in dem Fall Sportbekleidung.
Sehr elastisch, kann man auch neu auf dem Körper tragen. Also vielleicht von der Elastizität her könnte sehr elegant aussehen oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Schimmer hat, so farblich auch interessant aussehen könnte. Ist vielleicht so etwas zwischen Sport und aber trotzdem sehr schick im Anwendungsbereich.
Das ist eine Beschichtung, in die Glaspartikel eingearbeitet sind. Diese Glaspartikel, die reflektieren das Licht, wenn Licht auf sie drauf fällt. Und das ist dann das, was wir als dieses nachts reflektieren, stark leuchtend sehen.
Also dieser Stoff fühlt sich extrem leicht und ohne Gewicht an. Er ist irgendwie auch strukturiert oder irgendwie armiert. Er hat irgendwie so trotz der Leichtigkeit eine sehr gute Festigkeit. Die Oberfläche ist so ein bisschen, wie sagt man das, so ein bisschen beschichtet irgendwie. Oben ist eher feiner.
Ja, dabei handelt es sich um ein beschichtetes Vlies. Beschichtet ist es mit sogenanntem Phase-Change-Material. Das Phase-Change-Material hat die Fähigkeit, Wärme zu speichern und wieder abzugeben. Also diese Stoffe werden für die Temperaturregulierung verwendet. Das kann in Bekleidung sein. Für Skibekleidung kann es warm halten und Wärme speichern zum Beispiel. Das kann aber auch für Bettwaren verwendet werden, für Matratzenauflagen, um nachts das Klima zu regulieren. Und ein besseres Schlafklima führt in der Regel zu besserem Schlaf.
Sicher sehr auch reißfest und strapazierfähig, aber so einfach, ja, die Leichtigkeit fällt einem sehr auf als erstes.
Das wurde von der NASA entwickelt für die Raumanzüge. Denn diese Raumanzüge oder im Weltraum herrschen sehr unterschiedliche Temperaturverhältnisse. Und diese Phase-Change-Materialien wurden dazu verwendet, dass man innerhalb dieser Raumanzüge die Möglichkeit hat, diese Temperaturschwankungen auszugleichen und Wärme zu speichern, ohne eine Heizung zu benötigen. Denn das bedeutet ja alles sehr viel Energieverbrauch. So ist das entstanden. Wir haben es quasi dann aus dem Weltraum auf eine irdische Anwendung gebracht. Denn solche Temperaturregulierung ist im alltäglichen Leben auch sehr sinnvoll in vielen Bereichen.
Drei technische Textilien aus dem Hause Schöller. Karin Maurer vom Modelabel Beige hat sie für uns im Blindtest ertastet. Und Hans Kuhn von Schöller hat uns erklärt, wie und wofür sie entwickelt wurden. Wir sprechen über die Textilbranche in der Ostschweiz, die sich immer wieder neu erfinden muss, um am Leben zu bleiben. Und bei mir im Studio ist die Direktorin des St. Galler Textilmuseums, Michaela Reichel. Sind technische Textilien eigentlich eine Erfindung des 20. oder 21. Jahrhunderts?
Nein, die haben eine extrem lange Tradition, weil technische Textilien heißt ja eigentlich nichts anderes, dass man mit Textilien etwas tut, was sie vielleicht von sich selbst aus eigentlich gar nicht könnten. Also ich verändere sie so, dass sie Eigenschaften zeigen, die sie vorher nicht hatten. Ich bringe jetzt einfach ein Beispiel, weil ich eigentlich Archäologin bin von der Ausbildung her. Bei Alexander den Großen gibt es dieses berühmte Kampfmosaik, wo man ihn auf seinem Streitwagen sieht mit einem sehr prominenten Panzer. Und dieser Panzer war wahrscheinlich aus Leinen, das extrem dicht gefältelt wurde und dann noch mit vermutlich Leim oder Harz imprägniert wurde, sodass der bis zu einem gewissen Grad gegen Pfeile geschützt hat. Also eine sehr frühe Form der kugelsicheren Weste. Da sind wir also in der Antike und das zieht sich durch die ganze Geschichte. Sie müssen sich denken, zum Beispiel auch eine Hängebrücke ist eigentlich, wenn sie aus Lianen geflochten ist, ist es eigentlich ein Textil. Und das sind ja auch Techniken, die man sehr weit zurückverfolgen kann. Das geht weiter, dass es also im 19. Jahrhundert schusssichere Westen aus Seide gegeben hat. Die Mehlsiebe, die man verwenden musste, was ganz trivial ist, ist eigentlich auch ein technisches Textil. Das heißt, das hat eine sehr, sehr lange Tradition, nur nennt man es jetzt halt anders. Ja, jetzt werden die zu einer Gruppe zusammengefasst, jetzt bekommen sie eine Bedeutung, die sie früher vielleicht in der Form gar nicht hatten.
Genau, sie kriegen eben diese Namen und sind einsatzfähig in Mode, Textilindustrie, in der Medizin, in der Autoindustrie, gibt es Beispiele dafür. Aber das Prinzip, die Technik der Stickerei, ist eigentlich immer dieselbe geblieben.
Ja.
Das kann man sagen.
Ja.
Also immer, es wird was auf irgendwas gestimmt.
Ja, es wird jetzt
ein Faden ist, der so ist oder irgendein leitfähiges Material oder wie auch immer. Das finde ich faszinierend. Aber die Berufe haben sich auch geändert, oder? Also man muss ja, man ist eben heute nicht mehr nur der Textiler, der das macht, sondern Sie haben es schon angetönt, da spielen verschiedenste Bereiche miteinander zusammen.
Ja, also um heute solche technischen Textilien, innovative Textilien zu entwickeln, müssen wirklich die unterschiedlichsten Fachrichtungen zusammenspielen. Also im Medizinbereich ist immer ein Mediziner zum Beispiel auch dabei, weil der einfach das Physiologische praktisch klären muss. Das geht nicht mehr, dass jemand in seinem Kämmerchen sitzt, vor sich hin denkt und dann bringt er so ein Textil auf den Markt, sondern das geht nur in Koordination eben mit Technikern, mit Naturwissenschaftlern, mit Medizinern, die gemeinsam mit Textilern an einer Problemstellung arbeiten.
Caroline Foster hat ja das angesprochen, eben diese Konkurrenz auch mit den Technologiefirmen wie Google, Philips, also den ganz Großen. Und sie sagt, die Textiler haben die Nase immer noch vorne, weil eben das so eine alte Tradition ist und die Technologen eigentlich noch keine Ahnung haben von der Textilwelt. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, sie haben vor allem auch die Nase vorne, weil Textilien ein super Material sind. Also die sind leicht, sie sind flexibel. Das heißt, sie haben ein unglaublich breites Einsatzfeld. Wenn Sie sich überlegen, Kunststoff, das ist sehr oft sehr starr, Metall, ja, das an der Oberfläche anzupassen, ist extremer Aufwand. Ein Textil schmiegt sich an.
Jetzt, wenn wir mal ein bisschen in diese Textilien hineinschauen. Sie sind ja im Moment daran, eine Ausstellung fürs Textilmuseum aufzubauen, das sich eben mit neuen Stoffen, technischen Stoffen auch befasst. Wenn wir vielleicht mal schauen, im Modebereich, sage ich jetzt mal, da kommt man so ein bisschen das Gefühl, da geht's vor allem auch um Effekte eben. Also man hat ein T-Shirt an, das irgendwie eine Twitter-Nachricht sendet, das irgendwie sagt, ich bin gerade so drauf und so. Also das sind so ein bisschen Spielereien.
Ja, das sind Dinge, das nutzt man technische Innovationen einfach, weil sie lustig sind, ja, oder einen tollen Effekt vermitteln. Acris hat vor einiger Zeit eine LED-Kollektion mit Kleidern herausgebracht. Also ich bezweifle, dass die mal die Straßenbeleuchtung ersetzen werden, indem wir Kleidung tragen, die von selbst leuchtet. Das sind Spielereien, das sind nette Effekte, die Spaß machen. Aber auch in der Kleidung gibt's natürlich Bereiche, wie zum Beispiel das Cold Black T-Shirt. Das verhindert, dass man sich, wenn man ein dunkles T-Shirt trägt, total überhitzt. Das hat Eigenschaften wie ein weißes T-Shirt, ist aber schwarz. Also das geht weit über eine Reihe hinaus, genauso wie der Lotus-Effekt. Das sind also dann Textilien, die man für Kleidung verwenden kann, für Krawatten, für Hemden, die Schmutz und Wasser abstoßen. Also da ist zum Beispiel eine wichtige Tranche dieser modernen Textilien, die Natur zu imitieren.
Also die Salat, die Spaghetti-Soße ist kein Problem mehr. Nein. Für das weiße Hemd.
Genau. Ja, und das ist dann auch waschbar. Also das hat einen gewissen nachhaltigen Effekt auch. Das sind Bereiche, die gehen also über das Gefällige und über das Lustige hinaus. Und das hat dann einen echten Nutzen, auch in der Kleidung.
Aber das Wichtige, der größte Markt ist der Sport- und Freizeitbekleidungsmarkt, würde ich jetzt mal schätzen. Oder?
Es ist ein wichtiger Markt. Es ist wahrscheinlich auch der bekannteste Markt.
Also, dass man nicht mehr stinkt, zum Beispiel beim T-Shirt
raus. Genau, oder auch die Rennanzüge, die also mittlerweile so aerodynamisch sind, eben auch aufgrund der textilen Oberfläche, die sie haben. Aber zum Beispiel der Fahrzeugbau ist ohne diese Textilien mittlerweile nicht mehr vorstellbar. Also wenn Sie im Auto sitzen, Ihr Armaturenbrett anschauen, schauen Sie auf Textiles. Auch wenn Sie den Eindruck haben, Sie schauen auf Kunststoff, das ist in Wirklichkeit Textil. Mein Lieblingsvergleich ist eigentlich immer, ich würde gerne im Textilmuseum ein Auto aufstellen, wo wir alles entfernen, was aus Textilien ist und dann schauen wir mal, was überbleibt. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, die Felgen, die Achsen und der Motorblock. Alles andere kann man mittlerweile aus Textilien produzieren, wird auch zum Großteil gemacht. Das hat einen ganz praktischen Effekt. Das Auto wird leichter, verbraucht weniger Benzin. Selbes Spiel mit Flugzeugen, wo immer mehr aus Textilien gemacht wird, damit die Flieger leichter werden.
Ein Aspekt ist ja auch der Medizinbereich, wo man dann wirklich so eben, man hat gehört von Jan Zimmermann von Forsterona, diese Matratze, die Patienten überwachen kann, die atmungsaktiv sind, was auch immer, und eben irgendwelche Sensoren eingebaut sind in Textilien, die eigentlich im Grunde genommen dann schon fast auch wieder Lebensretter sind. Könnte man das so sagen? Textile als Lebensretter.
Das stimmt sicherlich, weil es gibt zum Beispiel auch schon Matten, die darauf reagieren, wenn jemand stürzt. Wenn man eine gewisse Anzahl an Drucksensoren praktisch aktiviert, wird dieser Matte klar, dass jemand gestürzt ist, weil es eben größer ist als eine Fußsohle zum Beispiel. Und das würde natürlich, wenn das in Serie produziert werden kann einmal, die Unabhängigkeit alter oder pflegebedürftiger Menschen enorm steigern, weil sie nicht mehr darauf angewiesen wären, dass permanent jemand sie überwacht, sondern es wäre eine Möglichkeit, dass sie ein unabhängiges Leben führen können, in Notsituationen, aber trotzdem automatisch Hilfe kommt. Also das ist eine Steigerung der Lebensqualität, die natürlich unglaublich ist. Oder auch bei Frühgeburten dieser textile künstliche Uterus, der verwendet wird, der senkt den Stresslevel für diese armen Kinder einfach enorm, weil sie nicht mehr überall Elektroden montiert bekommen und Kanülen gesetzt, sondern das ist dann...
Das wird einfach gemonitort.
Das wird über Sensoren, die im Textilen eingearbeitet sind, das Ganze ist aber wieder weich, dadurch angenehm für die Kinder, werden diese Vitalfunktionen abgenommen und entsprechend reagiert, wenn was gemacht werden muss.
Das ist der positive Effekt. Der negative wäre, es werden wieder mal Arbeitsplätze abgebaut.
Ja, das ist es.
Also weil die Textilien sozusagen die Pflege oder eben die Überwachung bis zum gewissen Teil übernehmen können.
Ja, aber reagieren muss dann immer noch der Mensch.
Genau. Was noch ein vielleicht wichtiges Thema ist bei diesen technischen Textilien, wenn man sich das so vorstellt, eben was da alles eingestickt oder eingewoben oder wie auch immer wird, wie wird das wieder recycelt?
Das ist sicherlich ein großes Problem, das auch diskutiert werden muss. In sehr vielen Fällen sind das echte Problemstoffe. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass es vor kurzem Analysen gegeben hat des Eises am Himalaya, wo man eben festgestellt hat, durch diese ganze Freizeit- und Sportbekleidung nimmt die Umweltverschmutzung da oben einfach wahnsinnig zu, weil das alle Stoffe sind, die sich doch dann lösen und im Eis ablagern. Also das ist sicher etwas, das man in dem Hype, den es um die technischen Textilien gibt, mitdenken muss. Es wird auch schon mitgedacht, weil es wurde zum Beispiel ein Verfahren entwickelt, das heißt die textile Schraube, wo man eben unterschiedliche Komponenten so ineinander verschraubt, dass man sie auch wieder recyceln kann. Also es gibt zum Beispiel Textilbeton in einer Variante, wo es echt Sondermüll ist. Wenn man den entsorgen muss, der ist Sondermüll. Es gibt aber einen anderen Textilbeton, der so konstruiert ist, dass man das wieder trennen kann.
Also schon in der Produktion an die Recycling oder das Wiederauseinandernehmen denken. Wir unterhalten uns mit der Direktorin des Textilmuseums St. Gallen, mit Michaela Reichel, über die fast grenzenlosen Möglichkeiten der technischen Textilien. Wir sprechen über die Ostschweizer Textilindustrie, die sich immer wieder neu erfinden musste und das auch mit Hilfe der Firma Saurer aus Arbon, einst auch bekannt für ihre Lastwagen und Militärfahrzeuge. 1869, also vor knapp 150 Jahren, baute nämlich Franz Saurer die erste Handstickmaschine. Und das bedeutete eine große Veränderung für die Textilbranche. Heute werden in Arbon am Bodensee immer noch Stickmaschinen produziert. Und was die alles können, davon erzählt Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick.
Was wir da hören, ist die Epoca 7, eine der modernsten Stickereimaschinen der Welt. 20 Meter lang und der ganze Stolz jener Ingenieure, die der Firma Saurer mit diesem Prachtstück eine glänzende Zukunft sichern wollen. Eine Zukunft ganz oben an der Weltspitze für Spitze und andere Stickereien. Heute ist die Schweiz zwar kein Textilland mehr, das heißt, der Stoff für ein T-Shirt, das wir im Laden kaufen, stammt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht aus der Schweiz. Aber wenn der Stoff bestickt ist, dann steckt da wahrscheinlich eine Schweizer Maschine dahinter. 744 Nadeln sausen im Gleichtakt durch den Stoff und wieder zurück. Die Maschine rattert und rasselt, leuchtet und piept. Sie ist Hightech bis zum letzten Sensor. Und oben aus der Maschine raus kommt ein filigranes Wunder aus Stoff, wie aus der Hand der Großmutter, mit Mustern wie Anno dazumal und auf Wunsch auch mit Pailletten und Applikationen verziert. Der Kontrast zwischen Tradition und Technik könnte kaum größer sein. Das macht den Reiz dieser Maschine aus und natürlich ihre atemberaubende Geschwindigkeit. Jede Nadel schafft 600 Stiche pro Minute, erzählt mir Simon Frey, der CEO der Stickereiabteilung des Saurer-Konzerns.
Bei uns ist sicher Geschwindigkeit und der Takt das, was wichtig ist. Und eben auch Synchronität. Wir wollen ja, unser Kunde will am Schluss, dass alle Stiche genau gleich rauskommen, vom ersten bis zum letzten. Dass er möglichst ein perfektes Produkt hat, er kann seinem Kunden verkaufen.
Perfekt soll die Stickerei sein. Und Perfektion, das haben Maschinen besser drauf als Menschen. Vor allem bei einem so digitalen Problem wie dem Sticken. Da geht es immer um Faden oder kein Faden. Eins oder null. Das Sticken zu automatisieren ist also eine naheliegende Idee und es ist kein Wunder, dass eine Stickmaschine ähnlich anmutet wie ein Computer. Schaut man genau hin, braucht es allerdings immer noch einige Handarbeit. Zum Beispiel beim Wechsel der vielen Spulen, von denen der Stickfaden zu den Nadeln läuft. Da müssen Menschen ran. Fürs Einfädeln hat die Maschine noch nicht genug Fingerspitzengefühl. Und auch da, wo ein Entwurf in Maschinensprache übersetzt wird, sind Menschen noch gefragt.
Es ist nicht nur Kunst, eine gute Maschine zu haben, sondern es ist auch sehr wichtig, dass man eben die Übersetzung vom Design, von der Handskizze auf Maschinensprache und eben so macht. Das ist das sogenannte Punchen, oder To Punch früher vom Englischen, was Lochkarten schlagen ist. Man hat sehr früh in der Stickerei angefangen, probieren, den Übergang zu automatisieren. Und darum hat man dann einen sogenannten Automat entwickelt, also einen Automat, der Lochkarten lesen kann und dann die Stickkarte richtig bewegt.
Heute sind es keine Lochkarten mehr, die der Maschine ihre Bewegung vorgeben, sondern Computerprogramme. Der Mensch, der den Stickereientwurf für die Maschine lesbar macht, heißt aber immer noch Puncher. Und auch die Grundprinzipien des Stickens sind noch immer dieselben. Erklären lasse ich mir das im Saurer-Museum direkt am Arboner Seeufer und zwar von Hans Stacher. Er hat für die Firma Saurer in Übersee Maschinen verkauft und betreut jetzt als Pensionär die Textilabteilung des Museums. Am Eingang begrüßt uns ein einfacher Stickrahmen, an dem Frauen früher stundenlang saßen. Gleich daneben eine imposante Handstickmaschine mit vielen Nadeln nebeneinander. An solchen Maschinen arbeiteten in der Ostschweiz um 1900 Zehntausende von Menschen, meistens waren es Männer.
Man hatte 100 Nadeln, die man da gestickt hat. Und wenn er noch 5-6 Stiche pro Minute gemacht hat, hat er ein Hundertfaches gegeben. Oder? Gegenüber natürlich der Frau am Sticken einen gewaltigen Quantensprung.
Die Handstickmaschine machte die Stickerei zum wichtigsten Exportgut der Schweiz. Das Exemplar im Museum sieht schon ein bisschen aus wie die moderne Epoca 7. Allerdings funktioniert sie anders. Die Nadeln werden tatsächlich ganz durch den Stoff geschoben, auf der anderen Seite mit einer Klammer festgehalten und dann wieder zurückgeschickt. Heutige Stickmaschinen hingegen arbeiten ähnlich wie eine Nähmaschine. Auf der Rückseite des Stoffrahmens gibt es zu jeder Nadel jeweils ein Schiffchen mit einer kleinen Fadenspule drin und die Schiffchen nimmt den Faden von vorne auf und fixiert ihn. Eine äußerst praktische Erfindung, die ein gewisser Isaac Gröbli aus Oberuzwil um 1860 machte. Mit Schiffli ging das Sticken noch einmal viel schneller als mit den 6 bis 7 Stichen pro Minute bei der Handstickmaschine.
Die Maschine läuft jetzt etwa mit 120 Stichen in der Minute.
Sagt Hans Stacher zu dem Modell, vor dem wir jetzt stehen. Er mag die Stickmaschinen. Richtig brennen tut er allerdings für die Saurer Webmaschinen, die er früher selbst verkauft hat. Doch solche Webmaschinen stellt heute in der Schweiz niemand mehr her. Die Produktion ist ins Ausland verlagert. Die Stickereimaschinen hingegen stammen tatsächlich noch aus der Schweiz, eben zum Beispiel aus Arbon, wo sie aus Einzelteilen zusammengebaut und dann in Containern verschifft werden, rund um die Welt.
Früher hätte ich gesagt, die gehen ins Toggenburg, ins Vorarlberg, auf Nordfrankreich, auf Spanien, vielleicht noch Türkei. Heute China, Indien und vielleicht noch etwa eine Türkei. Aber da in der Schweiz oder so, oder auch europäische Länder, kaum.
Man hört, dass dieser Wandel Hans Stacher nicht kalt lässt. Kommt hinzu, dass die Firma Saurer vor 3 Jahren von einer chinesischen Investitionsfirma übernommen wurde und bald vielleicht sogar in China an die Börse gehen wird.
Wir fühlen uns aber nach wie vor als Schweizer Firma. Das war vorher so und ist auch jetzt noch so. Hat in dem Sinne relativ wenig verändert.
Sagt Simon Frey, CEO der Stickmaschinenabteilung von Saurer. Auch dank der Chinesen beschäftigt er heute in Arbon gut 100 Personen. Sie alle arbeiten daran, immer noch mehr aus dem Prinzip der Schiffli-Stickerei herauszuholen, sie noch schneller, noch verlässlicher zu machen. Trotzdem aber staunt Simon Frey manchmal darüber,
wie das kann funktionieren, dass man am Schluss kann irgendwie etwas, was sogar noch Stickerei drauf hat, für irgendwie 5 Franken irgendwo in einer Ecke, in einem Laden kann finden, während wir das Gefühl haben, so viel Aufwand betreiben. Auf der anderen Seite, das ist halt eine Industrie, und Industrie ist ja bestrebt, mit möglichst effizient und möglichst mit wenig Mitteln möglichst viel zu erreichen. Und das machen wir, damit die Maschinen immer produktiver werden, damit unsere Kunden produktiver werden. Und dann, wenn die das wieder gut machen, es auch schaffen, wieder ein Produkt noch ein bisschen günstiger herzustellen. Aber es ist zum Teil sehr erstaunlich, was für Preise am Schluss die Produkte haben bei uns im Laden. Ja.
Hanna Wick über die Entwicklung der Stickmaschine am Beispiel der Firma Saure. Sie gehört heute zu einer chinesischen Unternehmensgruppe, produziert aber immer noch auch in Arbon am Bodensee. Und über die Ostschweizer Textilbranche sprechen wir heute bei Kontext. Michaela Reichel, auch bei Ihnen im Textilmuseum in St. Gallen steht eine Handstickmaschine von Saurer aus Arbon. Sie ist aus dem Jahre 1890, 1200 Kilogramm schwer. 4 bis 5 Stiche macht sie pro Minute. Also heute geht das einiges effizienter, aber wir haben es eben gehört, umso besser die Maschinen, umso billiger kann produziert werden. Also eigentlich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
Ja, das Billige aber ist natürlich nicht nur das Tempo, in dem gestickt, gewebt oder gewirkt wird. Das Problem der Fast Fashion ist einfach auch bekannt mit den niedrigen Löhnen, den niedrigen Transportkosten. Da machen wir übrigens auch demnächst eine Ausstellung zu dem Thema. Also da sind es schon wirklich auch stark die Löhne, die das so billig machen. Eben die Hungerlöhne, die da teilweise gezahlt werden. Das macht das Endprodukt dann wirklich billig.
Und man hat das Gefühl, es wird eigentlich eben viel zu viel produziert.
Es wird viel zu viel produziert, und vor allem, was mich einfach als, wie soll man sagen, Textilerin stört, ist, dass das Kleidungsstück seine Wertigkeit verliert. Wir haben Kleidung jetzt als Wegwerfartikel, und das ist eine Entwicklung, wenn man denkt, wie viel Kreativität, wie viel Hirn da dahinter steckt, ist das ja eigentlich fast beschämend.
Wir haben es gehört, Saurer gehört den Chinesen, salopp gesagt. Es wiederholt sich so ein bisschen eben dieses Szenario von damals, vor 100 Jahren, als Vorarlberg eigentlich so eine Art das China war. Also das wiederholt sich immer wieder, wird einfach dann, um es billiger zu machen, ausgelagert von der Schweiz.
Ja, man ist immer den niedrigen Löhnen gefolgt, auch in der Ostschweiz hat man deshalb die Produktion starten können, weil die Leute extrem wenig verdient haben. Wie die dann mehr haben wollten, ist man nach Vorarlberg gegangen, und zwar nicht, um Entwicklungshilfe für die Österreicher zu leisten, sondern einfach, weil die weniger Geld gestickt haben. Und jetzt ist es halt nach Asien gegangen, wobei also China schon als hochpreisig gilt und das Ganze jetzt anfängt, noch einmal abzuwandern, Kambodscha, Vietnam etc.
Aber eben dieses Zusammenspiel ist ja auch spannend. Caroline Forster meinte, ohne eben diese Möglichkeit der Auslagerung würde es Forsterona nicht mehr geben, hätten sie nicht überleben können. Also da war immer so eine enge Verknüpfung dann eigentlich schlussendlich auch zwischen, ich sage jetzt mal, dem Asienmarkt und eben der Ostschweizer Produktion und der Innovation.
Ja, ich glaube, das war eine zwingende Notwendigkeit. Also Frau Forster hat recht, wenn sie sagt, wenn man die Produktionskosten nicht anpasst an das, was andere machen können und produzieren können, dann wäre es wohl das Ende der Schweizer Textilindustrie.
Wenn wir noch ein bisschen nicht vom Ende, sondern von der Zukunft reden, vielleicht ganz zum Schluss, eben die Textilbranche, wir haben das gehört in dieser Stunde, ist immer wieder rauen Winden ausgesetzt gewesen, immer wieder rauen Winden ausgesetzt, zuletzt auch durch die Aufhebung der Euro-Mindestgrenze. Aber die Branche, hat man das Gefühl, eben ist zuversichtlich, es geht weiter, technische Textilien werden immer wichtiger. Haben Sie das Gefühl, das wird so weitergehen?
Also ich denke, solange die Branche stark auf Bildung setzt, auf Ausbildung, auf technisches Know-how, das vorhanden ist, solange man das pflegt, das weiterentwickelt, gibt es eine gute Chance. Also ich habe natürlich nicht das zweite Gesicht und weiß, was in 50 Jahren ist, aber ich glaube, es geht ganz stark auch um Bildung. Und das macht zum Beispiel die Textilfachschule in der Schweiz, dass die sich auch anpasst an die Anforderungen des Marktes mit dem, was sie am Programm anbieten. Wenn man das vergleicht mit dem, was sie vor 20 Jahren angeboten haben, da liegen Welten dazwischen.
Also Innovation auch da,
ja.
Und eben am Markt bleiben, ja. Und weiterdenken. Michaela Reichel, herzlichen Dank. Sie sind Direktorin des Textilmuseums St. Gallen und wie gesagt, Sie planen für Sommer 2017 dann auch eine Ausstellung über neue Stoffe. New Stuff nennt sich die. Das war ein Kontext über die Ostschweizer Textilindustrie, die sich immer wieder neu erfindet. Heute setzt sie vor allem auf hochspezialisierte technische Textilien und verknüpft so Tradition mit Innovation. Wer sich vor allem für die Geschichte der Ostschweizer Textilindustrie interessiert, dem empfehlen wir die zwei Bücher «Die Sticker» von Elisabeth Gerter im Unionsverlag erschienen und «Sticken und Beten» von Jolanda Spierig letztes Jahr im Chronos Verlag herausgekommen. Redaktion und Moderation dieser Sendung Monika Scherrer mit Beiträgen von Hanna Wick und Julia Vögelin. Produktion Raphael Zehnder, Technik Ferenc Balgo.
Und morgen sagen wir in Kontext: Neue Großmütter braucht das Land. Sie sind deutlich gesünder, reicher, widerspenstiger und